Ich weiß nicht, wer von euch hier ein Eigenheim besitzt und die Schulden schon komplett abbezahlt hat. Mich würde das brennend interessieren, wie dieser Tag war, wo so der letzte Euro geflossen ist und die Schuld abgezahlt war. Wir selber haben nicht vor allzu langer Zeit gebaut, deswegen kann ich mir das nur so vorstellen. Ich freue mich aber schon auf diesen Tag, weil das ist ja so schön, man hat so viel Zeit investiert, vielleicht einen Nebenjob gemacht, auf Urlaub verzichtet. Und jetzt endlich ist der letzte Euro geflossen, die Schuld ist bezahlt. Ja, heutzutage werden immer mehr Schulden aufgenommen. Ich habe in einer Statistik gelesen, dass man vor 10 Jahren noch ca. 163.000 Euro im Durchschnitt als Darlehen aufgenommen hat. Heute hat sich das verdoppelt, also innerhalb von 10 Jahren werden ca. 388.000 Euro aufgenommen. Und das sind schwindelerregende Summen, wo Menschen schlaflose Nächte haben und sich überlegen, was ist, wenn ich krank werde? Kann ich diese Schuld noch irgendwie tilgen? Kann ich diesen Kredit bedienen? Also die finanzielle Schuld, die kann eine schwere Belastung für uns sein. Aber es gibt auch eine ganz andere Dimension von Schuld. Und das ist die Schuld, die wir vor Gott haben. Und da ist jeder erdenkliche Schuldenberg nichts dagegen. Das ist eine Schuld, die wir nicht in Geld messen können. Es ist die Schuld, die der Mensch seit dem Sündenfall gegenüber Gott hat. Und diese Schuld, die trennt uns von Gott. Und keiner kann aus eigener Kraft diese Schuld jemals bezahlen. Und die zentrale Frage, die im Raum ist, wie ist es möglich, schuldenfrei zu werden? Und die Antwort finden wir in Kolosser 2, Vers 14. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Da heißt es in der Heiligen Schrift: Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Hier lesen wir etwas von einem Schuldschein oder Schuldbrief. Im Griechischen heißt es sowas wie eine Handschrift, die unterzeichnet wurde. Das heißt, in der antiken Welt war das so, wenn jemand Verpflichtungen hatte oder einer Schuld nicht nachgekommen ist, wurde das aufgezeichnet, unterzeichnet, und dieses Schriftstück war gültig vor Gericht. Das heißt, es gab eine Schuld, die dann zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner stand, und das Verhältnis war so lange gestört, bis diese Schuld auf den letzten Cent beglichen war. Und wie üblich auf der ganzen Welt gibt es dieses System, und das ist für uns alle einleuchtend: Schuld muss beglichen werden. Und je höher die Schuld, desto höher die Strafe, wenn die Schuld nicht beglichen wird. Und wenn das uns so klar ist auf der ganzen Welt, warum ist uns das dann nicht klar, auch in Bezug auf Gott? Denn da ist es genauso. Gott ist der oberste Gesetzgeber, und wenn wir nicht nach seinen Gesetzen handeln, laden wir Schuld auf uns. Und es füllt sich eine Schuldenakte. In der neuen Genfer Übersetzung steht bei diesem Schuldschein, dass der auf unseren Namen ausgestellt ist. Auf diesem Schriftstück steht ein Name drauf. Und da steht jeder Punkt, der dokumentiert, was wir für Schuld auf uns geladen haben. Ein begehrlicher oder unreiner Blick, schuldig. Ein Tag ohne Gott, als ob es ihn nicht gäbe, schuldig. Gott nicht mit aller Kraft an diesem Tag geliebt, schuldig. Nicht Gutes getan, obwohl man die Möglichkeit hatte, schuldig. Frech zu den Eltern gewesen, schuldig. Schlecht über andere geredet, schuldig. Eine Lüge, schuldig. In dem Buch Jesus, unser Schicksal, da gebraucht Wilhelm Busch dieses Bild einer eisernen, schweren Kette. Also es ist ein eiserner Ring um unseren Hals und es gibt eine Kette, und mit jeder Schuld kommt ein Kettenglied dazu. Und diese unsichtbare Kette schleift jeder mit sich mit. Und er schreibt dort, ich zitiere: Überlegen Sie mal, wie lang die Kette ist, die wir hinter uns herschleifen. Verstehen Sie die Schuldkette? So real ist Schuld vor Gott, auch wenn man diese Kette nicht sieht. Aber sie ist riesenlang und wir schleppen sie mit uns herum. Ich frage mich oft, warum die Menschen gar nicht recht fröhlich und glücklich sein können. Sie haben es doch weiterhin gut, aber sie sind nicht glücklich. Sie können nicht glücklich sein, sie können es nicht, weil sie die Schuldkette mit sich herumtragen. Und die nimmt ihnen kein Pfarrer und kein Priester und kein Engel weg. Es gibt ein reales Schuldproblem. In Esra 9, Vers 6 gebraucht er das Bild eine Schuld, die bis an den Himmel reicht. Eine Schuld, die kein Mensch abzahlen kann. Man hört immer wieder von Fällen, wo Leute in Schuldenfallen geraten. Habe ich auch in meinem persönlichen Umkreis gehört, dass Finanzierer denen Kredite andrehen, wo die jahrzehntelang zahlen und nicht merken, dass sie nur Zinsen abzahlen, dass sie noch keinen Euro von der Schuld getilgt hat. Und dieses Bild hilft uns vielleicht dabei zu verstehen, dass wir nichts von dieser Schuld tilgen können. Nicht mal die Zinsen. Und dann gibt es diesen Einwand gerade, der heute immer wieder hervorkommt: Ich fühle mich aber gar nicht schuldig. Und tatsächlich kommt es nicht auf Gefühle an, sondern auf die Rechtslage. Die Frage ist: Ist das so? Gibt es diese Schuld? Gibt es einen Schuldschein, wo mein Name draufsteht? Sind wir haftbar? Dieses Thema, ich fühle mich nicht schuldig, das zieht sich durch in der Menschheit. Wir sind Meister darin, uns nicht schuldig zu fühlen. In den Gefängnissen sitzen fast keine Schuldigen. Ein Dieb würde auch sagen, ja, ich habe es mitgenommen, ich brauche es mehr als der andere. Aber spätestens nach unserem Tod, da werden wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen und wir werden uns verantworten müssen für jede Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und dann ist es auch völlig egal, was wir gerade fühlen. Die Frage ist, ist das die Wahrheit? Und dann ist Gott auch kein Geschäftspartner. Da werde ich nicht verhandeln können und sagen, können wir ein bisschen reduzieren. Ich kann ja auch nicht mit der Bank diskutieren und sagen, ach, das ist mit der Schuld, das passt schon. Oder mit einem Richter. Sondern Gott ist gerecht und die Schuld muss vollkommen gesühnt werden und beglichen werden. Und wenn ein unbezahlter Schuldschein dann vorliegt, mit unserem Namen drauf, dann wird die Strafe fällig und die Beziehung kann nicht mehr wiederhergestellt werden. Aber das Schöne ist, das haben wir heute schon öfter gehört, und das ist dieser Ausweg. Es gibt eine Möglichkeit, einen Ausweg aus dieser Schuld. Jesus Christus hat, wie es hier steht, sinnbildlich den Schuldschein an das Kreuz geheftet. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dieses Erlösungswerk, dann können wir gerettet werden, dann können wir frei von dieser Schuld werden. Wir können Vergebung erfahren. Aus Gnade hat Jesus Christus diesen Preis bezahlt. Unsere Schuldrechnung ist vollständig beglichen. Und die Frage ist, lieber Zuhörer, hast du dieses Gnadengeschenk angenommen? Gibt es noch eine rechtsgültige Schuldschrift oder nicht mehr? Hast du sie im Glauben ans Kreuz gebracht? Ist sie ausgelöscht? Das ist die Frage aller Fragen, die man sich stellen sollte im Leben. Sind deine Sünden vergeben? Die Kolosser, an die dieser Brief gerichtet ist, die haben das erlebt. Die haben Sündenvergebung erfahren. Im direkten Kontext, Vers 13, will ich auch einmal lesen, da steht: Er hat euch, auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Also die Sünden der Kolosser waren vergeben, die Schuld war vom Tisch. Aber die Frage ist jetzt, warum muss Paulus wieder daran erinnern? Warum hat er überhaupt dann diesen Brief geschrieben, wenn das so klar ist? Wo ist das Problem? Und da müssen wir den Kontext verstehen. Paulus hat von Epaphras, das war wahrscheinlich der Gemeindegründer dieser Gemeinde, hat er erfahren, dass diese junge Gemeinde sehr unter Druck steht. Negativen Einflüssen aus der Philosophie, aber auch aus dem Judentum. Und auch wenn Paulus die Christen in Kolossee nicht persönlich kennt, schreibt er diesen Brief. Und das finde ich so schön, das zeigt auch, Paulus hatte ein Herz für die Gemeinde, nicht nur die für die eigenen, die er gegründet hat. Und das Problem war, dass die Gemeinde durch jüdische Gesetzlichkeit beeinflusst war, durch Mystik und auch Engelkult. Also es war so ein Cocktail, sage ich mal, es war eine Verwirrung der Gemeinde. In Vers 16, da heißt es beispielsweise, ich zitiere aus der Neuen Genfer Übersetzung: Niemand soll euch also Vorhaltungen machen. Also in Luther steht so: Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Also diese Irrlehrer, die da gesprochen haben, haben die Gemeinde beeinflusst und haben denen ein schlechtes Gewissen gemacht, indem sie gesagt haben, du darfst das nicht essen, du darfst dies nicht tun, du musst das einhalten und so weiter. Und das Problem ist, dass Menschen sehr empfänglich sind für Werksgerechtigkeit, weil unser eigenes Fleisch will sich immer selbst erlösen. Und wir wissen in der Theorie, ja, wir können dem Werk am Kreuz nichts hinzutun. Wir haben das kopfmäßig manchmal verstanden, aber ich glaube, wir haben es manchmal nicht richtig verinnerlicht. Und wir stehen in der Gefahr, doch immer wieder da zurückzurutschen in die Werksgerechtigkeit und dass wir doch meinen, wir müssen uns Gottes Liebe erstmal verdienen. Stellt euch mal Folgendes vor, das ist ein Bild, das ist nicht ganz realistisch, aber stellt euch mal vor, das wäre so: ein Ehepaar hat ein Haus gebaut, waren sehr fleißig und nach 15 Jahren haben sie das Haus vollständig abbezahlt. Aber die Briefe der Bank sind irgendwie nicht angekommen. Und keiner von denen, nehmen wir das einfach mal an, ist ein bisschen unrealistisch, hat aufs Konto geguckt. Und beide haben schlaflose Nächte, die sind am Arbeiten, die machen Überstunden, verzichten auf Urlaub, die haben viele Nebenjobs, weil sie Angst haben, dass sie die Schuld nicht begleichen können. Und da möchte man die am liebsten schütteln und sagen: guck mal auf dein Konto, die Schuld ist weg. Es ist alles bezahlt, da sind keine roten Zahlen mehr. Und ich glaube, manchmal müssen wir auch wachgerüttelt werden und auf uns, auf das Konto, in das Wort Gottes schauen: die Schuld ist bezahlt. Da steht schwarz auf weiß, der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet. Wir müssen keine Sonderschichten mehr schieben, um unsere Schuld abzuarbeiten, die längst vergeben ist. Und es gibt diese Gedanken und die Schuldgefühle, das ist sehr, sehr trügerisch, dass man meint, diese eine schlimme Sünde, die ich getan habe, die ist unmöglich zu vergeben. Oder das war jetzt einmal zu viel. Und das ist so eine Sache mit den Gefühlen. Manchmal fühlen wir uns nicht schuldig, sind es aber vielleicht, weil wir das Erlösungswerk noch nicht angenommen haben. Oder wir fühlen uns schuldig, obwohl Gott uns längst vergeben hat. Es gibt Menschen, die tragen solche schweren Lasten ihr Leben lang mit sich, weil sie schlimme Entscheidungen vielleicht in der Vergangenheit getroffen haben. Vielleicht haben sie sogar Menschenleben auf dem Gewissen. Es kann Abtreibung sein, es können andere schlimme Sünden sein mit ganz viel Folgen, Ehebruch. Oder vielleicht ist man sogar verantwortlich für den Tod von anderen Menschen. Und dann frisst sich die Schuld wie ein Krebsgeschwür in einen hinein und die Freude am Leben ist geraubt. Das Gewissen wird immer wieder angeklagt: hat mir Gott das wirklich vergeben? Und ich will einfach nochmal darauf hinweisen, lieber Zuhörer, wenn du erkannt hast, dass du Schuld hast, wenn du im Glauben das Erlösungswerk angenommen hast, wenn du dich Jesus Christus anvertraut hast, dann ist diese Schuld gesühnt, sie ist vergeben. Und dennoch haben viele Christen auch Schuldgefühle, weil die sagen: ja, aber ich kann doch wieder Schuld auf mich laden. Was ist, wenn ich falle im Alltag? Wie passt das zusammen? Und ich finde das auch gar nicht so einfach. Und ich finde das beste Bild, was ich überhaupt dafür gesehen habe, das hat Jesus Christus selber gesagt, in Johannes 13, Vers 10, da sagt er: wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Also als Gläubige leben wir noch auf dieser Welt. Wir machen unsere Füße schmutzig. Wir sollen unsere Füße waschen. Wir müssen uns aber nicht jedes Mal neu baden und neu bekehren. Und wir dürfen und sollen unsere Füße waschen, also in der täglichen Buße bleiben und unsere Sünden vor Gott bekennen. Nicht aus panischer Angst, dass ich nicht gerettet werde, sondern aus kindlicher Ehrfurcht, aus Liebe, weil wir unseren Vater lieben, weil wir eine unbelastete Gemeinschaft haben wollen. Wir sehen uns nach dieser Gemeinschaft und wir wollen nicht, dass da irgendwas zwischen uns steht. Und deshalb will ich immer wieder daran erinnern, dass wir, wenn wir das Erlösungswerk angenommen haben, die Schuld beglichen ist. Und der Satan, das ist sein Hauptjob, ist, uns zu verklagen. Und er wird wieder immer wieder gefälschte Schuldscheine hervorziehen und sagen: na, da hast du doch noch deine Schuld. Dann glaub das nicht. Dieser Schuldschein ist ans Kreuz geheftet worden. Die Schuld ist auf den letzten Cent bezahlt. Und wir können zur Ruhe kommen. Das Werk Jesu reicht vollkommen aus. Und da will ich dich einfach, lieber Zuhörer, fragen: wie geht es dir heute? Kann es sein, dass es Bereiche gibt, wo du noch an deinen Schuldschein festhält, den Jesus längst beglichen hat? Gibt es vielleicht eine Sünde in der Vergangenheit, wo es dir schwerfällt, Gottes Vergebung wirklich in Anspruch zu nehmen? Kann es sein, dass Schuldgefühle dir seit Jahren die Freude am Glauben rauben? Und falls ja, dann möchte ich dich heute nochmal ermutigen: lass los, vertrau auf das Erlösungswerk. Und das Schöne ist, dann kann die Freude wieder einkehren, dann können wir wieder aufatmen, wie jemand, der sein Haus endlich abbezahlt hat. Ich hatte irgendwie so dieses Bild im Kopf, dass da zum Beispiel jemand ist, der eine Firma gründet und Millionen oder Milliarden Schulden auf sich häuft und Generationen müssen das abzahlen und dann ist der letzte Euro überwiesen. Was ist das für eine Freude? Was für eine Erleichterung? Und manchmal, das habe ich bei mir selber festgestellt, merke ich im Alltag, mir fehlt diese Freude. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Warum freuen wir uns nicht mehr? Die Schuld ist bezahlt. Und deshalb müssen wir uns immer wieder daran erinnern, jetzt auch beim Abendmahl, uns das vor Augen führen, was am Kreuz passiert ist. Unsere Schuld ist weg. Jesus Christus hat sie auf sich genommen. Und das ist eine Freude, dass wir nicht mehr getrennt von Gott sind. Wir können jetzt Gemeinschaft haben. Und die Frage ist, was bleibt dann, wenn die Schuld bezahlt ist? Was macht ein Mensch, wenn er nicht mehr für Schulden arbeiten muss, wenn er geldmäßig ausgesorgt hat? So ein Mensch macht das, wofür er Leidenschaft hat, wofür er Freude hat. Er kann sich dem widmen, was er jetzt liebt. Ich musste da zum Beispiel an Elon Musk denken, der reichste Mann der Welt, der war zwischendurch Billionär. Der arbeitet jetzt nicht nur für Schulden und hat schlaflose Nächte, dass er Schulden nicht abzahlen kann, sondern der arbeitet für seine Vision, mit Leidenschaft für das, was er brennt. Und das ist wirklich so, wenn man nicht mehr unter diesem Druck steht, für Schulden zu arbeiten, dann kann man auch mit einer ganz anderen Motivation handeln. Und mein Wunsch und Gebet ist es, dass wenn wir das verstanden haben, dass unsere Schuld getilgt ist, dass wir mit noch mehr Leidenschaft, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe Gott dienen und uns für sein Reich einsetzen. Und das wird dann sichtbar werden. Wenn ich keine Schuld mehr habe, dann, wenn ich frei bin, dann wird das sichtbar, wohin ich laufe. Und ich hoffe, dass die Liebe uns wirklich dahin reißt, uns für Gott einzusetzen und noch mit aller Kraft, aber auch mit Gelassenheit, mit Dankbarkeit und Freude in den Dienst zu treten, uns einzusetzen für sein Reich. Und was bleibt noch? Anbetung. Und wir werden das in Ewigkeit tun, dass wir dafür ihn anbeten werden, dass er unsere Schuld getilgt hat. Ja, lieber Zuhörer, ich lade dich ein, darüber nachzudenken, über diese Themen. Bist du schon gebadet? Ist dein Schuldschein getilgt? Trägst du noch diese riesige eiserne Kette mit dir herum? Schleifst du sie hinter dir her? Oder ist sie abgefallen am Kreuz? Und wenn nein, dann lade ich dich zu ein. Komm zum Kreuz, bring den Schuldschein hin, lass ihn daran anheften und deine Kette abfallen. Und das Schöne ist, dann kann anhaltende, echte Freude einkehren. Und wenn hier jemand ist, der das Erlösungswerk schon längst angenommen hat, der im Glauben ist, aber Sonderschichten schiebt, sage ich mal, um seine Schuld doch noch abzubezahlen, dann will ich dich ermutigen, lass los. Vertrau auf das Kreuz. Bring aber immer wieder deine Schuld, wasche deine Füße, wenn wir in diesem Bild bleiben. Und dann kann wieder die Freude im Leben einkehren. Wir können mutig in der Nachfolge bleiben und mit aller Kraft Christus dienen. Und das sei das Gebet. Ich würde gerne eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer sich beteiligen will, kann das gerne tun. Ich schließe das ab. Herr Jesus Christus, wir können nicht genug danken für das, was du am Kreuz getan hast, dass du unseren Schuldschein ans Kreuz geheftet hast. Und wir sind dir so dankbar für einen jeden, der das angenommen hat. Bitte dich, wenn hier noch jemand ist, der es nicht getan hat, dass er es tut. Und bitte dich einfach für einen jeden, der noch mit alter Schuld kämpft, dass du Befreiung schenkst, dass wir uns auf dein Wort berufen, auf deine Verheißung. Und bitten dich auch, dass wir in der täglichen Buße bleiben, Herr, dass wir eine reine Gemeinschaft haben, dass wir unsere Füße waschen. Danke, Herr, dass wir in der Beziehung mit dir leben können. Das ist ein unglaubliches Privileg. Bitte segne auch gleich das Abendmahl. Amen.